Es ist passiert. Legarius Sneed ist heute Nacht von den Kansas City Chiefs zu den Tennessee Titans gewechselt. Marius, wir haben gestern Abend, am Freitagabend, die Folge aufgenommen. Da war das noch nicht bekannt. Jetzt wollen wir ganz kurz, bevor wir reingehen, einmal drüber sprechen. Was bedeutet das? Wie geht's dir? Ist es richtig? Ist es gut? Ist es die richtige Entscheidung der Chiefs für dich?
Ja, zunächst einmal, Free Agency ist eben, wenn man eine fertig produzierte Folge kurz vor der Veröffentlichung hat und dann wird nachts alles Mögliche über den Haufen geworfen. Nein, wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen über Sneed gesprochen. Und da war es halt eben auch noch nicht so richtig ersichtlich. Aber Free Agency ist halt eben anders. Ja, das fühlt sich schon merkwürdig an. Also ja, es hat sich dann nicht mehr so ganz abgezeichnet. Aber jetzt ist es dann doch passiert. Da weiß man immer, okay, irgendwo in welchen Hinterzimmern wird dann halt dann doch noch dran gearbeitet. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, also 4-Jahres-Deal, 76 Millionen Dollar, davon deutlich weniger als die ursprünglich mal geforderten 22 pro Jahr, wo ihn eben zum bestbezahlten Corner der Liga gemacht hätten. Jetzt kriegt er 19 Millionen pro Jahr, 55 garantiert. Also ich glaube, die Seite von ihm musste deutlich zurückrudern. Es sind dann auch die Titans geworden, nicht die Colts. Die kamen dann, glaube ich, gesagt, nee, dann machen wir das nicht. Aber was mich erstaunt, ist tatsächlich, dass die Trade-Forderung, also das Material der Chiefs, ähnlich geblieben ist zu dem, was die Colts Beat Reporter letzte Woche noch gesagt hatten. Also da war ja, glaube ich, auch ein Drittrunden-Pick drin. Ich weiß nicht, ob das für dieses Jahr war oder für nächstes, aber jetzt ist es auf jeden Fall für 2025 und Austausch der Siebtrundenauswahl zwischen Chiefs und Titans in diesem Jahr. Ja, schwierig. Also im ersten Moment denkt man so, okay, das ist zu wenig. Im zweiten Moment denkt man, ja, okay, aber wir haben Brad Veach und der kriegt immer auch in späteren Runden was Gutes hin. Ich finde, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass jetzt dieser Franchise-Tag A viel Capspace freimacht und dass man B relativ früh noch in der Free Agency Gewissheit hat. Also das sind so die ersten Gefühle, die ich mit diesem Trade verbinde. Und natürlich, dass es extrem schade ist, dass der Spieler Legarius Sneed die Chiefs verlässt nach 4 Jahren. Aber am Ende des Tages möchte man sich weiterentwickeln und möchte Geld verdienen. Und ich glaube, das hätte er bei den Chiefs nicht bekommen. Daniel, wie siehst du diesen Trade?
Ja, ich glaube, den Wert können wir nicht bezahlen und den sollten wir auch nicht bezahlen, weil die Cornerback-Position so unglaublich gut besetzt ist. Also wir haben ja nicht nur Trent McDuffie, sondern mit Watson und Williams direkt zwei sehr, sehr gute weitere Spieler. Und von daher, glaube ich, lohnt es sich. Und das ist dann eben, das sind so die Dynasty-Entscheidungen, die du treffen musst. Das ist ein Spieler, ich habe gerade drüber nachgedacht, was so meine Szenen im letzten Jahr waren. Dieser rausgeschlagene Ball gegen die Ravens, der sensationell war. Aber auch, also als der Tyreek Hill mal schön gepancaked hat, direkt an der Line of Scrimmage. Also Jerry Sneed war für mich der Spieler der Saison. Und den jetzt abzugeben, tut weh, ist echt bitter. Aber er hat eben, und das muss man ganz klar sagen, nicht diesen riesigen Unterschiedsfaktor, den Chris Jones hatte. Und von daher ist es richtig, dass wir den geresigned haben und dass wir mit Sneed einen anderen Weg gegangen sind. Der hätte bei uns nicht für so viel lange Zeit so viel Geld bekommen können. Ich glaube, er hat 55 Millionen garantiert. Das ist gerade so ein bisschen die Zahl, die da draußen ist. Das ist einfach unfassbar viel Geld. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht bei dem, was wir bekommen haben. Ich hätte lieber in diesem Draft einen Drittrunden-Pick gehabt, weil wir sehen, dass dieser Draft echt richtig tief, richtig stark ist, gerade so im zweiten Tag, zweite, dritte Runde. Aber, und ich glaube, das kann man auch sagen, die Chiefs können diesen Pick natürlich nutzen. Die können mit diesem Pick auch reingehen und sagen, wir traden nochmal vielleicht von 32 auf 22, 23 hoch und kriegen dafür nochmal einen vielleicht besseren Spieler, einen besseren Receiver. Wir haben gestern eher darüber geredet, dass es O-Line ist. Vielleicht haben sie auch Angst, dass sie den Tackle sonst nicht bekommen. Also es kann gut sein, dass dieser Trade eher so ähnlich wie es aktuell bei den Vikings auch ist, Material ist, um hochzutraden und dafür ist er dann wirklich auch einen guten Wert, ein gutes Thema. Diesen Siebtrunden-Tausch, wo man ja gar nicht weiß, wo man steht, den verstehe ich so richtig, weil das macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, das ist dann eher so der Trade-Rechner, damit man ordentliche Werte hat. Aber ja, ich glaube, es geht eher darum, wir haben es nie eine ordentliche Rolle bei einem anderen Team gegeben. Wir kriegen unseren Cap-Hit frei und können eben verschiedene Problemstellen, über die wir jetzt gleich in der Episode reden werden, dann eben füllen. Das ist dann eben Edge und das ist wahrscheinlich die O-Line und vielleicht kommen ja auch wirklich dann Spieler, die wir gerne zurückhaben wollen, zurück. Mike Dana, der auf jeden Fall da ist. Also all das hört ihr gleich in der Episode. Ja, es tut im ersten Moment weh, ist vielleicht nicht die Situation, die man sich gewünscht hat, gerade weil der Spieler gerne bei uns bleiben wollte, aber es ist eben eine Business-Entscheidung, die dazu führen kann, dass die Chiefs als Team stärker werden. Moin, moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir sind mitten in der Offseason, die Free Agency, die heiße Phase ist vorbei. Jetzt kommt so ein bisschen die zweite Runde, der Draft nähert sich mal. Und Marius und ich, wir wollten euch gerne ein kleines Update geben heute in der Folge. Wir sprechen über Snead, über Hollywood Brown und so ein bisschen darauf, wo stehen wir eigentlich gerade in der Offseason, wie sieht unser Team aus und vielleicht einen ersten kleinen Draft-Ausblick machen. Das erwartet euch aber erstmal. Hallo Marius, schön, dass du da bist.
Ach, moin Daniel, moin an euch da draußen. Die erste große Free Agency ist rum. Der Rauch hat sich ein bisschen verzogen. Nebel lichtet sich. Jetzt ist es zäh, würde ich mal so sagen. Viele von euch schreiben mir auch bei Instagram so, ah, man passiert ja gar nichts mehr. Das ist ja extrem ätzend. Und es ist noch nicht mal 6 Wochen her, dass wir Super Bowl Champion geworden sind. Deswegen, ja, es ist Offseason.
Genau, wenn ihr nichts verpassen wollt, ich bin ganz ehrlich, auf Instagram und auch im Newsletter passiert gerade etwas weniger. Dafür, glaube ich, immer die WhatsApp-Gruppe folgen. Das können wir einen Tipp geben. Da posten wir schneller als manche US-Seiten die Wechselgerüchte, die News, die Themen, die da passieren. Bilder, wenn Mahomes mit seinen neuen Receivern trainiert, all das kriegt ihr da mehr oder weniger drinne. Und ich freue mich, da jeden von euch begrüßen zu können. Da sind wir schon knapp 1200 Leute. Das ist wirklich echt beeindruckend und bringt Spaß, euch da zu informieren. Ja, was ist denn passiert, Marius? Vielleicht gibst du uns einen kleinen Überblick, was seit der letzten Folge, und das ist ja einiges dann noch gewesen, passiert ist. Und lass uns darüber diskutieren, was das bedeutet.
Ja, ein paar Leute sind zurückgekommen. Wir haben ein paar Baustellen geschlossen. Vielleicht fangen wir mal mit den Rückkehrern an, die wir auch ein bisschen prognostiziert haben. Tashaun Wharton kehrt für einen Jahresdeal zurück. Der Pass Rusher, das ist sogenannter Four-Year Qualifying Player Vorteil sozusagen. Dem kriegen nur Spieler, die in den unmittelbar vorausgegangenen 4 oder mehr Spielzeiten beim Team unter Vertrag standen, auch nie entlassen worden. Wharton ist seit 2020 bei den Chiefs, hat also 4 Jahre absolviert. Und jedes Team kann pro Saison einen Spieler oder in der Kombination aus 2 Spielern benennen, die diesen Vorteil eben bekommen. Im Fall von Wharton bekommt er den gesamten Betrag und erhält eben zu diesem Mindestgehalt von 1,125 Millionen, die es dieses Jahr für die Veterans gibt, und dem Signing-Bonus von 167.500 quasi den gesamten Vorteil, verdient dann in dem kommenden Jahr 2,742 Millionen US-Dollar, hat aber nur einen Cap-Hit von 1,29. Die Chiefs machen das gerne und oft, fast jährlich. Im vergangenen Jahr war beispielsweise der Kollege Allegretti derjenige, der da die Variante bekommen hat. Und da diese Vergütung vollständig garantiert ist, können wir auch damit rechnen, dass Wharton den Roster-Cut überstehen wird, sofern er gesund bleibt. Hat letztes Jahr alle Spiele absolviert, daher wichtige Stütze in der Defense, würde ich sagen, und auch top, dass er eben für dieses Geld und auch für diese kleine Spielerei, um Capspace eben einzusparen, wieder zurückgeholt werden konnte. Daniel, wie siehst du die Rückkehr von Turk Wharton?
Das ist, glaube ich, eher so ein Rotationsspieler, den man aber gut gebrauchen kann, der das System kennt, der in einer Defense wirklich extrem gut ausgesehen hat in den letzten Spielen. Macht total Sinn, da weiter drauf zu setzen, wenn er fit ist, wenn er gesund ist. Das kann ja eigentlich nur besser werden nach seiner schweren Verletzung letztes oder vorletztes Jahr.
So ist es. Ein weiterer Spieler ist zurück. Die Rückkehrer in der D-Line werden mehr. Das sind gute Zeichen. Auch Derek Nardi kommt für ein Jahr zurück. Ist ja schon seit 2018 bei den Chiefs, als sie damals ihn in Runde 3 gepickt haben. Seit 21 hat er immer wieder Einjahresdeals unterzeichnet. Und es gab mal so eine Zeit zwischen 2020 und 22, da ist die Snap-Anzahl von ihm stetig zurückgegangen. Auch bei uns war er immer mal wieder Streichkandidat. Allerdings letztes Jahr 46% der Snaps wieder gemacht, hat alle 17 Regular Season Games absolviert und auch in den Playoffs dann erst gegen die Bills sich verletzt und damit war die Saison dann beendet. Seine Stärke liegt definitiv gegen den Run, daher wichtiger Spieler Und ich glaube, auch für einen guten Preis bringt er die Erfahrung eben zurück. Stand heute wurden noch keine Vertragsdetails kommuniziert. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber wir können auch davon ausgehen, dass er ähnlich wie bei beispielsweise Irv Smith Jr., dem neuen Tight End, Mike Pennell und Dean Bush eben diesen Veteran Salary Benefit Vertrag unterzeichnen wird. Das heißt, der Spieler unterschreibt ein Jahresdeal mit Mindestgehalt. Und das ergibt sich aus der Dauer der Liga, also in Nadis Fall sind es 6 Jahre, also mindestens 1,125 Millionen Dollar.
Wir müssen dazu sagen, Marius, lass uns das gerne mal offen stellen. Bei Derek Nady trainieren wir noch, dass wir das A sagen. Wir würden gerne Nady sagen, aber dessen Name ist Derek Nady. Danke für den Hinweis, Markus.
Ja, so ist es. Ist leider manchmal ein bisschen drin, aber wir geloben Besserung. Und man sieht, es ist nicht ganz so einfach, wenn man im Redeflow ist. So. Aber nichtsdestotrotz, also in Derek Nadys Fall ist er 6 Jahre dabei. Das heißt, dieses Mindestgehalt, und er könnte dann noch einen Signing-Bonus oder einen Roster-Bonus kriegen in Höhe von diesen 167.500. Aber gegen den Cap zählt er dann eben nicht mit 1,29 Millionen, sondern eben nur mit 1,15 Millionen. Nämlich wie ein Spieler, der 2 Liga-Jahre dabei ist. Der würde 985.000 inklusive Bonus dann eben diese 167.500 zahlen. Warum wissen wir das? Weil eben Mike Pennell, Irv Smith Jr. und Dean Bush eben auch solche Verträge haben. Ich glaube, Pennell hat keinen Boni drinne und bei Dean Bush und Irv Smith Jr. gibt es keinen Signing-Bonus, sondern einen Roster-Bonus, aber den kriegen sie auch nur, wenn sie es in den 53er-Kader oder eben ins Practice-Squad schaffen. Und dass so eine Gehaltsgarantie am Ende keine Roster-Garantie ist, das haben wir letztes Jahr bei Bush gesehen. Der hat es am Anfang ja auch erstmal nicht über den Cut geschafft. Und ja, ihr seht, da gibt es die ein oder andere Spielerei, um kleine, aber feine Möglichkeit, Capspace eben einzusparen.
So ist es, ganz genau. Also ich glaube insgesamt, das sind alles smarte, gute Deals. Wir haben aber nicht nur Spieler geresigned, sondern wir haben uns auch in der Free Agency neue Spieler geholt, oder Marius?
Wir haben uns neue Spieler geholt, beziehungsweise wir haben uns den neuen Spieler geholt, wenn man so will. Wir hatten es ja schon ein bisschen angeteasert, wo auch Rauch ist, da ist auch Feuer und jetzt ist es dann endlich mal, ist es dann endlich passiert. Hollywood Brown kommt nach Kansas City für den Einjahresdeal, wie schon von uns fast prognostiziert. Grundgehalt 7 Millionen, kann sich mit Boni bis zu 11 Millionen hocharbeiten. Und also ich habe mal geschaut und du hast es ja auch schon gepostet bei uns in WhatsApp rein. Also diese Boni-Gestaltung, das ist schon, finde ich, sehr smart. Und das ist dann auch verdient, wenn er eine 1.000-Yard-Saison mit 7 Touchdowns macht und 75% der Snaps spielt. Also finde ich wirklich, wirklich faire Kiste. Daniel, wie war deine Gefühlslage, als wir Hollywood Brown gesigned haben?
Ja, es ist ganz spannend zu sehen, wo der herkommt. Und der hat eben früher, der hat 3 Jahre bei den Ravens gespielt und dann ist er 2 Jahre bei den Cardinals gewesen in Arizona. Und der hat da eben über 2 Jahre 15 Millionen, also 7,5 bekommen und kriegt jetzt erstmal 7 Millionen plus Leistungsboni. Das heißt also, der Deal ist wirklich fair und der Deal ist wirklich völlig in Ordnung. Und wenn man sieht, wie die Wide-Receiver-Preise in anderen Bereichen wirklich explodiert sind, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich nicht erwartet, dass das so günstig vonstatten geht. Ich bin, da war das schon so bei 10 Millionen plus 2 Millionen Boni, so war so mein Gefühl, wo das hingehen könnte. Von daher war ich bei den 7 Millionen auf 11, wenn er fast eine All-Pro-Saison spielt, zweites Team vielleicht. Das ist schon sensationell. Also den vierstellig zu kriegen an Yards und die Touchdowns, dann hat das funktioniert und dann sind wir da wirklich gut aufgestellt und haben fast einen Wide Receiver 1 da für ein kleines Budget. Für mich, und ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig, ist, dass er eben nicht der letzte Wide Receiver bleibt, den wir kriegen. Ich glaube, dessen Rolle ist eher auf Augenhöhe mit Rashee Rice. Beide so eher so Wide Receiver 2-3 vom Typus her. Ich hätte gerne noch eine klarere Nummer 1, aber kann auch gut damit leben, wenn wir noch einen dritten haben auf dem Niveau und eben das sehr variabel passiert. Also für mich ist er so ein bisschen qualitativ der Ersatz von Juju. Natürlich eher vom Typus her Marquez Valdes-Scantling, ist mir auch klar. Aber so von der Qualität her, sichere Anspielstation, verändert das Spiel nochmal durch seine Geschwindigkeit extrem gut. Und ich glaube, wir werden Spaß haben mit dem.
Absolut. Also ich habe mich auch gefreut. Du hast schon gesagt, man muss schauen, wo kommt der her. Also die Ravens haben den 2019 an Position 25 gedraftet. Dort hat er auch 2021 die produktivste Saison gehabt in seiner Karriere bisher. Aber das war auch das Jahr, in dem sowohl er als auch sein Quarterback durchgängig fit waren. Und dann hat er um einen Trade gebeten, um nochmal in einer anderen Offense so ein bisschen besser zu funktionieren, wurde dann während des Drafts 2022 nach Arizona geschickt, hat dort aber auch nur verletzungsbedingt 12 beziehungsweise 14 Spiele absolviert. Ich glaube, wenn der fit bleibt, und das ist halt eben so die Kiste, dann haben wir einen kleinen, aber sehr schnellen Spieler, der beim Pro Day damals 4,27 auf 40 Yards gelaufen ist, 2019, hat krassen Speed, kann das Spiel entsprechend vertikal in die Länge ziehen, aber ist nicht wie MVS, wie so ein Zug, der erst in Bewegung kommen muss und dann eben Dauergeschwindigkeit bringt, sondern der geht direkt halt richtig ab und er bringt außerdem Run-After-Catch-Skills mit, hat eine Beweglichkeit, kann ein paar Moves machen, aber er ist eben in seiner größten Stärke so ein Straight-Line-Runner, der kann Geschwindigkeit nutzen, um den Gegenspielern wegzulaufen, wenn ihr schon Highlight-Tapes geguckt habt. Also das ist schon echt sagenhaft und der hat auch gute Hände. Also die Drop-Rate im letzten Jahr lag bei ihm bei 3%. In seiner Karriere kommt er auf 3,6. Das ist ja etwas, was wir bei Wide Receivern immer im Auge behalten sollten. Und ich finde, das ist auch entscheidend, auch vor allem für das Verständnis und das Vertrauen von Mahomes. Er hat eine extrem hohe Auffassungsgabe, was das Route Running angeht. Und ich finde, mit Mahomes bekommt er zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich einen Quarterback, der über die Armstärke verfügt, sein Talent eben Downfield auch vollständig einzusetzen. Und ich glaube, wir werden zum ersten Mal sehen, was, wenn er fit bleibt, wirklich mit ihm und was er auch kann, was mit ihm möglich ist in einer Offense, die sich in erster Linie über den Pass definiert. Bei Lamar war das halt eben anders und bei Kyler Murray, der hatte auch genug verletzungsbedingt mit sich selber zu tun. Insofern sind die Stats jetzt der letzten beiden Jahre mal, ich würde mal sagen, mit Vorsicht zu genießen und ja, den Nachweis, wie er in eben einer Heavy Pass Offense funktioniert, den haben wir quasi noch gar nicht bekommen. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Auch Tatsache, dass es jetzt noch nicht mal April ist und die beiden jetzt schon mit Rishi Rice in Texas sind und schon Workouts machen, in den nächsten 2-3 Monaten da anfangen können, richtig, richtig viel zu üben miteinander und sich Bälle zu werfen und Routen zu lernen. Also das ist schon mal ein richtig großer Vorteil und ich bin ähnlich wie bei dir. Ich würde mir da schon noch mal eine zusätzliche Verstärkung wünschen, bin da aber auch völlig fein damit, wenn es noch ein zweiter oder dritter Spieler im Draft wird und man dann eben in diese Rotation reinkommt und eben mit Travis Kelce in der Kombination dann so eine gewisse Gefährlichkeit und Unberechenbarkeit dieser Chiefs Offense im nächsten Jahr ausgeht. Und ich glaube, das ist mit diesem Deal ein Top-Receiver und ja, wie damals eben bei Juju, die Situation, klar nicht vom Typus her, aber von der Situation, er kam nicht richtig weiter. Juju damals bei den Steelers ja auch verletzungsgeplagt und dann wollte er seine Karriere nochmal ankurbeln und das kann Marquise Brown jetzt eben auch. Nächstes Jahr, wenn es richtig gut für ihn läuft, kann er abcashen, ob das dann bei den Chiefs ist oder eben woanders, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, für beide Seiten die bestmögliche Konstellation.
Definitiv. Ich glaube, ein extrem gutes Zeichen, dass es vielleicht ein bisschen der Mahomes-Effekt ist. Sowohl Rashi Rice als auch Hollywood Brown sind bei Bobby Straub im Gym aufgetaucht und haben da so ein bisschen an Basics trainiert. Und ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil Hollywood Brown hat immer Probleme gehabt mit Füßen, mit irgendwelchen Ankle-Injuries und dass der anfängt und Bobby Straub dann am ersten Mal direkt sagt, hey, völlig unsexy, aber wir trainieren jetzt nicht die Füße und nicht die Beine, keine irgendwie Movement-Sachen, sondern wirklich Stärkung des Fußes und vielleicht des Ankles dazu. Das sind für mich so wirklich Zeichen, dass die Mahomes vertrauen, dass sie wissen, okay, wenn wir mit dem mitgehen, dann werden wir besser und dann passiert da was. Und das ist ein unfassbar gutes Zeichen, dass ein Hollywood Brown eben nicht sagt, ich bin der Geilste der Welt und ich brauche das alles nicht und ich werde die geilsten Bälle fangen, sondern er geht dahin und fängt an, sich in dieses System zu integrieren. Und ich glaube, der war ja auch im College, glaube ich, in Oklahoma, wenn ich es richtig habe, direkt in der Mitte zwischen Dallas, dem Herkunfts-, mehr oder weniger Herkunftsort von Mahomes, ist Tyler in der Nähe, aber nicht so weit weg. Und eben Kansas City, also das ist wirklich 2 Stunden, 3 Stunden 4 Stunden Autofahrt jeweils. Und das ist, glaube ich, einfach ein gutes Zeichen. Der fühlt sich da wohl, der kommt da an, der lässt sich drauf ein. Der ist am Tag, nachdem er unterschrieben hat, mitten in der Offseason schon im Gym. Und das gefällt mir als Arbeitseinstellung. Also da bin ich wirklich happy, lieber einen Hollywood Brown zu haben. Der ist noch nicht hundertprozentig gezeigt. Der hat schon eine 1000er-Jahr-Saison gemacht, aber so ein bisschen verloren gegangen ist, als ein Mike Williams, der 15 Millionen haben möchte und eine ganz andere Nummer ist. Ich glaube nicht, dass dieser monetäre Unterschied weder bei dem noch bei Calvin Ridley am Ende zu sehen sein wird. Ich glaube nicht, dass die so groß sind. Das sind vielleicht, also vielleicht sind die nochmal 10-15% besser, aber nicht das Doppelt- oder Dreifache. Und ich glaube, das ist der smarte Deal der Chiefs für ein gutes Budget, ordentliche Receiver gehabt haben. Wie gesagt, Patriots Way Anfang der 2000er, 2010er genau sowas gemacht haben. Du brauchst gute Leistung für okayes Geld bekommen. Und wenn die Leute zu viel Geld haben, dann spielen sie eben nicht bei dir, aber dann spielen sie auch nicht im Super Bowl mit.
Ja, genau. So ist es. Und wie gesagt, diese Arbeitseinstellung, die gefällt mir. Es ist noch nicht mal 6 Wochen her, dass wir den Super Bowl geholt haben. Patrick Mahomes ist sowieso das Arbeitstier. Das macht er jedes Jahr um die Zeit, dass er sich da eben schon vorbereitet. Und wenn jetzt die Receiver nach und nach kommen, die eben das Bedürfnis haben, noch besser zu werden. Und das muss ja aus der persönlichen Einstellung heraus passieren. Das darfst du niemanden erzwingen müssen. Und wenn du mit dieser Einstellung dahin gehst, und das tut Marquise Brown eben offensichtlich, dann ist das das beste Signal, was man irgendwie haben kann. Und da bin ich auch super happy damit, dass dieses schon direkt nach außen gesendet wird, auch an die Liga. Leute, ich glaube, wir werden eine ganz andere Chiefs Offense nächstes Jahr erleben. Und das wird nicht allen gefallen, nämlich 31 anderen Teams überhaupt gar nicht.
Ohne Frage, das stimmt. Die Offense, also man hat das Gefühl, bei den Chiefs ist noch gar nichts passiert und trotzdem sind sie Gewinner dieser Free Agency und überall relativ gut weggekommen, obwohl sie einfach nur 2 Spieler gesigned haben und sogar ein paar Spieler verloren haben. Trotzdem hat man das Gefühl, die Chiefs sind besser als letztes Jahr, weil sie endlich einen weiteren ordentlichen Receiver in der Offense haben. Und das zeigt ja einfach das Niveau, was da herrscht. Wir brauchen gar nicht so viel crazy Namen mehr, um noch besser zu werden. Und ich glaube, insgesamt strategisch ist der Weg richtig. Ich glaube nicht, dass man diese Defense auf dem Niveau des letzten Jahres so hundertprozentig halten kann. Das wird schwer. Ich glaube, wichtig ist, dass die Offense einfach einen ganz großen Schritt nach vorne macht.
Absolut. Du hast gerade schon angesprochen, Abgänge gab es auch. 2 an der Zahl, eine in der Offense, eine in der Defense. Wir fangen mal mit Jerry Fortson an. Da kam das nicht ganz überraschend. Der war ja Restricted Free Agent, hätte mindestens ein 3 Millionen Dollar Angebot kriegen müssen vor dem Start der Free Agency von den Chiefs. Dann haben sie es nicht gemacht. Er wurde Free Agent und seine Agenten, die Katz Brothers, kennen wir ja ganz gut. Die haben dann auch relativ zügig eine neue Destination ausfindig gemacht. Er geht nämlich zu den Miami Dolphins. Es gibt ein Wiedersehen unter anderem mit Tyreek Hill. War ja in der Offseason 2019 zu den Chiefs gekommen. Jerry Fortson damals noch als Wide Receiver, dann 19 und 20 im Practice Squad verbracht. 21 versucht er sich dann als Tight End, hat es auch ins Team geschafft damals, aber sich nach 6 Spielen schon wieder verletzt. Kam auf die IR im Jahr drauf, 13 Spiele gemacht, aber auch die Saison ebenfalls auf der IR verbracht oder beendet. Und die letzte Spielzeit bekanntermaßen verpasste er verletzungsbedingt komplett. Und ich glaube, das war dann auch eben das Signal an die Chiefs, die gesagt haben, also jetzt haben wir genug gesehen und das wird, glaube ich, nichts mehr. Dementsprechend auch nicht mehr das Vertrauen gehabt. Und als dann Irv Smith Jr. kam, war fast klar, okay, da hat man sich zumindest anderweitig umgeschaut. Ist trotzdem noch ein bisschen Platz im Depth Chart, können wir nachher mal drauf gucken. Aber ich glaube, da geht schon noch was in Sachen Tight End, besonders im Draft möglicherweise. Daniel, ist Forreston ein Verlust, deiner Meinung nach?
Ist er ein Verlust? Ich glaube, wir brauchen Wide Receiver, Tight Ends und müssen da was machen. Und Jody Forreston kennt das System sehr gut, ist ein ordentlicher Blocker gewesen. Ich glaube aber, er hat den nächsten Schritt nicht gemacht. Und ich finde es auch für ihn fair, dann zu sagen, hey, gib ihm die Chance, woanders zu gucken, ob er vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht und tiefer da reingeht. Das ist einfach mein Gefühl, dass das völlig in Ordnung für ihn ist, dann auch den Schritt nach außen zu machen, eine andere Umgebung zu bekommen und sich vielleicht da weiter durchsetzen zu können. Trotzdem schade, aber jetzt kein Spieler, der, glaube ich, uns elementar verschlechtern wird, sondern da finden wir Ersatz und damit ist es auch okay, den gehen zu lassen. 3 Millionen wäre nicht wert gewesen.
So sehe ich es auch. Und der Nächste, der hat ein bisschen wehgetan, zumindest so ein bisschen emotional. Mike Edwards unterschreibt bei den Buffalo Bills. Letztes Jahr 17 Spiele der Regular Season für uns gemacht. Als Starter war er in 5 dabei, nachdem sich Brian Cook verletzte und die Saison für ihn vorzeitig beendet war. Aber nachdem wir bereits irgendwie, ja, ich weiß nicht, relativ früh Dean Bush zurückgeholt haben als Veteran, konnte man auch irgendwie mit einem Abgang rechnen. Zumal die Chiefs ja sehr viel von Jamari Connor halten. Dessen Snap-Anzahl hat sich ab Woche 14, habe ich mal nachgeschaut, der vergangenen Saison stetig gesteigert. Und er ist nach den PFF-Grades der zweitbeste Special-Teams-Spieler und der fünftbeste Defense-Spieler der Chiefs in der letzten Regular-Season gewesen. Und ja, ich glaube, der wird ein ganzes Stück weiter nach vorne einsortiert werden. Deswegen glaube ich, mit Brian Cook um die Position eben neben Justin Reed sich duellieren, hat aber natürlich noch eine ganz, ganz große Flexibilität im Repertoire. Ich bin mal gespannt, wo wir den am Ende sehen werden. Also er kann ja recht viel spielen, auch wenn man sich mal anschaut, wo der schon eingesetzt wurde. Deswegen ist, glaube ich, die Allzweckwaffe da hinten in der Secondary und bin mal gespannt, was der Kollege Spagnuolo dann mit ihm macht. Aber ja, Mike Edwards, nächsten Schritt gegangen.
Es ist ein bisschen die Frage, welche Position spielt Jamari Connor überhaupt? Oder ist es ein Nickel Corner? Ein bisschen vielleicht wie früher Snead. Ist es ein Safety? Ich finde auch Nazee Johnson, den ich auch eher als Cornerback gesehen hätte, der aber oft auch als Safety geführt wird. Also ich glaube, dass diese Kombination im Defensive Backfield ganz spannend ist. Also wir haben Justin Reed und Brian Cook für mich die Stammplätze. Dion Bush, der vereinzelt eine mega Interception gemacht hat gegen die Ravens, aber ansonsten eher vereinzelt gespielt hat. Und dann hast du eben mit Jamari Connor, mit Nazee Johnson Spieler, die einfach, Nick Jones kommt wieder dazu, die einfach unterschiedliche Positionen spielen können. Und das ist der spannende Teil dessen, wo man vielleicht auch so ein bisschen verschwimmt und unterschiedliche Packages spielt. Aber da ist man schon gut aufgestellt. Ich glaube, um vielleicht nochmal das nächste Thema aufzumachen, ist es ganz wichtig, was mit Darius Sneed passiert, ob man dann nochmal im Defensive Backfield nachbesetzt und dann noch guckt, wo man nachbesetzt. Aber ich glaube, Sneed ist ein bisschen der Dominostein, der jetzt in eine Richtung fallen muss. Und Marius, uns beide nervt die Situation so ein bisschen, oder?
Absolut. Also es ist ja ein einziges Hin und Her gewesen, zumindest was die Infos anging in der letzten Woche. Also man kann vielleicht mal so rekapitulieren, was alles so passiert ist. Es gab ja mal anscheinend 7 Teams, die Interesse hatten an einem Trade für Sneed. Davon sind jetzt wohl nur noch 2 übrig. Zumindest hört man nur noch von 2, Colts und Titans. Und die sollen auch nach wie vor Interesse haben. Ich glaube, die Colts einen Tick mehr. Allerdings hat bisher A, kein Team mit den Chiefs direkt verhandelt. Und B, liegt das an Jerry Sneed und seinem Agenten selber, denn er möchte der bestbezahlte Corner der Liga werden. Das heißt, wir reden hier von 22 Millionen Jahresgehalt. Und das ist für eben alle Teams aktuell ein Dealblocker. Zum Vergleich, keiner der 5 teuersten Corner der Liga ist aktuell älter als 25 und verdient mehr als 21 Millionen im Jahr. Sneed ist schon 27 und möchte, wie gesagt, die 22 haben. Also das ist natürlich eine Kiste, wo dann die anderen Teams auch sagen, na, ich weiß ja nicht so ganz. Und wegen dieser Gehaltsforderung ist eben die weitere Hürde am Verhandlungstisch mit den Chiefs, dass es dann auch den zumindest mal in Gerüchten erwähnte Second-Round-Pick als Kompensation dann wahrscheinlich auch eher eine größere Hürde darstellt. Auch da haben die Cold Speed Reporter letztes Mal deutlich weniger gemutmaßt, nämlich, ich glaube, ein Third-Rounder und irgendwie 5. Runde nächstes Jahr. Also alle Informationen sind da ein bisschen hin und her gegangen. Und ich glaube, eine Partei kann damit sehr gut leben und das sind die Chiefs. Die haben eben diesen Franchise-Tag gesetzt und gucken sich das Ganze aus einem anderen Boot an, im ganz ruhigen Fahrwasser. Und ja, ich glaube, einzig und allein der Langzeitdeal mit Sneed dürfte jetzt erstmal ein bisschen in die Ferne gerückt sein, weil wenn die Gehaltsvorstellungen da sind, dann macht das ja mit dem Wert des Franchise-Tag dieses Jahr keinen Sinn. Aber so ist das aktuell der Stand. Wir werden sehen. Also mit jeder weiteren Woche Free Agency mehr ist natürlich klar, die großen Deals sind am Anfang gemacht worden und ich kann mir aktuell schwer vorstellen, dass er die 22 Millionen pro Jahr kriegt, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen Taktik, Daniel. Was ist so dein Gefühl bei dieser ganzen Sneed-Kiste da?
Naja, er hat ja relativ klar gesagt, er möchte den Three-Peat mit den Chiefs machen, er möchte den Chiefs bleiben, bei den Chiefs bleiben und er möchte da eigentlich gar nicht wechseln, er will aber auch bezahlt werden. Die 19,8 Millionen, die er bekommt, sind ja ganz nett. Ich glaube, das Problem für viele Teams ist, aber ist er wirklich der Beste? Das kann man darüber diskutieren. Ich glaube, das Problem sind ein bisschen die Verletzungsanfälligkeiten. Sein Knie hat ja schon Probleme gehabt, über die Saison immer wieder ausgefallen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also nicht im Spiel ausgefallen, aber im Training. Also von daher ist es immer so, ich glaube, eine Entzündung gewesen, die nicht ganz raus ist. Vielleicht ist die jetzt in der Offseason dann wirklich mal raus, wo es nicht mehr belastet wird. Aber das kann ja schon ein Thema sein. Er hat selbst gesagt, gerade jung Vater geworden, kurz vorm Super Bowl, wenig Schlaf und ziemlich viel Stress. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch 22 Millionen sagt, weil wenn das jemand macht, geil. Und ansonsten bleibt er eben bei den Chiefs und spielt da so ein bisschen das Spiel, dass er sagt, ich biete so viel, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich wechsle. Und dann müssen die Chiefs eben mit mir weitermachen und wir können es nächstes Jahr versuchen. Und danach habe ich die Möglichkeit, nach diesem möglicherweise historischen Erfolg, habe ich die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Wäre auch ganz clever. Ich würde mir, so ähnlich wie bei Chris Jones letztes Jahr, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen angebrannt und habe das Angst, dass das wieder so lange geht. Ich würde mir einfach Klarheit wünschen, das wäre mir ganz lieb. Aber ja, vielleicht nochmal so ähnlich wie bei der Party in Frankfurt die Mutter von Snead anrufen, vielleicht hilft das.
Ja, das wäre vielleicht mal eine Wasserstandsbildung wert. Aber ja, es ist ja ein bisschen zäh, so wie insgesamt die Free Agency zu dem jetzigen Zeitpunkt. Viele Gerüchte werden gestreut, nicht alles stimmt und wir werden abwarten müssen. So einfach ist leider die Kiste.
So ist es definitiv. Aber ich glaube, Snead macht das schneller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der aussitzt, sondern dass das da gut weitergeht. Ich glaube, das waren die großen Wechsel. Wollen wir einmal durchs Team gehen und mal so gucken, wo wir gut aufgestellt sind, wo wir noch Bedarf haben und was da wahrscheinlich passieren möchte aus unserer Sicht?
Können wir kurz machen, also können wir gerne machen, auf jeden Fall. Ich würde noch kurz zwei, drei Gehaltssachen sagen. Also es war ja der 16. März.
Ich dachte, du wolltest über große Hintern reden, aber.
Was? Nein, um Himmels Willen. Daniel, also schnell zurück zu den Zahlen. 16. März war, das ist ja immer spannend für verschiedenste Spieler, dass sie nämlich garantierte Gehälter kriegen. Und zwar die drei Stück sind das, die für das jeweilige Jahr garantiert Gelder kriegen. Nämlich Jawan Taylor kriegt 20 Millionen garantiert für 2025, Charles Emmanuel 2 Millionen garantiert für 2024 und Joe Thuney auch 2 Millionen für 2024 garantiert. Und wenn man die Spieler jetzt entlassen würde, dann zählt das garantierte Geld automatisch als Dead Cap. Das heißt, kannst quasi nichts mehr damit machen. Insofern werden immer die Spieler, wenn man sie loswerden möchte, vorher entlassen. Das macht natürlich logischerweise Sinn. So, jetzt gucken wir mal rein in die Roster-Geschichte. Wo haben wir noch Lücken?
Da dürfen wir zumindest die Big Butts jetzt einmal aufklären. Andy Reid hat nämlich, glaube ich, gestern in meinem Internet, Dustin Colquitt, der frühere Panther, hat gesagt, dass Andy Reid in seinem letzten Gespräch zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, wichtig, du kannst abnehmen, so viel du willst, aber als Panther ist es wichtig, dass dein Hintern groß bleibt. Das hat Andy Reid ihm im Vertrauen gesagt. Bei Panthern achtet Andy Reid eben sehr auf den Hintern, damit ist das scheinbar ein Qualitätsnachweis dafür, dass sie gut panten können.
Okay, Andy, du kleiner Schlawiner. So, schnell weg von diesem Thema, sonst habe ich die Bilder nie wieder aus meinem Kopf raus.
Lass uns in der Offense anfangen. Quarterback Patrick Mahomes, sind wir gut aufgestellt. Ich mache es aber weiter, obwohl du lachst. Danach Chris Oladokun und Ian Book haben wir noch. Da fehlt noch ein Backup, oder? Wie siehst du das?
Da fehlt noch ein Backup. Die vierte Position werden wir definitiv besetzen, um auch so ein bisschen dieses Dreierkarussell, wer wird die Backup-Rolle hinter Patrick Mahomes bekommen, ankurbeln, ja.
Warst du Gabbert zurück oder siehst du jemand anders?
Je länger das ganze Ding dauert, desto weniger Alternativen hat man halt. Also von den ganzen Veterans, die man vielleicht gerne da sehen würde. Also es gibt viele, die ich da nicht gerne sehen würde oder manche, die schon weg sind. Also von daher, das wird so eine Personalie, die wir wahrscheinlich kurz vorm Camp erst klar machen oder so Richtung, ja, ich würde sagen Ende Mai, Anfang Juni.
Ich glaube, es wird Blaine Gabbert, einfach weil er das System besser kennt, weil man damit gut arbeiten kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn der jetzt spielerisch vielleicht nicht überzeugt hat, wird er trotzdem da bleiben.
Ich befürchte das, ja.
Running Back haben wir aktuell Isaiah Pacheco, LaMichael Perine, Keontae Ingram und Denerick Prince auf der Payroll. Siehst du da noch Bedarf?
Da sehe ich definitiv Bedarf, weil da fehlt so ein bisschen Erfahrung, würde ich mal fast sagen. Und jetzt sind natürlich die ganzen namenhaften, bis auf, ich glaube, Ezekiel Elliott ist auch immer noch im Rennen. Der kann immer noch im wahrsten Sinne des Wortes noch irgendwo hinkommen. Aber sonst ist er schon relativ viel weggegangen, auch für viel zu viel Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Und das meinten wir ja schon mal, dass in diesen ersten Tagen der Free Agency gewinnen nie die Franchises, sondern immer nur die Agenten und die Spieler. Also da werden immer viel zu teure Deals gemacht. Aber ich würde mir da schon noch gerne eine Alternative wünschen, Veteran oder eben im Draft. Da müsste man sich nochmal auseinandersetzen, wie tief und stark besetzt der Draft ist. Aber ich meine,
jüngere Spieler, die schon auch ein bisschen was können. Ich meine, den Eric Prince hatten wir sehr viele Erwartungen. Auch Lamical Pirine hat ja schon in den Preseason-Games einiges gezeigt. Und ja, da fände ich schon cool, wenn einer von den beiden zumindest noch mal einen Schritt nach vorne macht. Vielleicht ist auch Keandre Ingram der lachende Dritte in dem Fall. Aber ich fände schon gut, wenn dann noch mal jemand kommt und so ein bisschen Positionskämpfe dann ausfechtet.
Daniel. Darf ich einen Namen reinwerfen?
Wirf gerne einen rein.
Matt Breida war bei den 49ers, ist ein Speedster gewesen, hat dann 4,37 vor die Yard gelaufen, war mal mit über 22 Miles per Hour bei einem Touchdown gesehen worden und der ist relativ gut in Pass Protection, also der kann auch gut blocken, hat da wirklich nur 16% seiner Snaps Pressure allowed, was super stark ist und hatte den Spitznamen im College Breeder the Cheater. Das passt doch zu den Chiefs.
So ist es. Da hat man ja gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit.
Der war übrigens gerade, der andere Cheater war gerade in Frankfurt. Ja. Auch ganz schön zu sehen in einem Purple Frankfurt Galaxy Pulli. Zumindest der ist mal zurückgekommen. Mein Mahomes war auch kurz in Herzogenaurach. Lass uns weitermachen. Wide Receiver. Das ist vielleicht die komplexeste Geschichte, weil du so drei Positionen hast. Rashee Rice und Marquise Brown sind, glaube ich, gesetzt. Dann hast du Justin Watson noch, du hast Kadarius Toney noch, du hast Sky Moore noch, du hast Justin Ross. Dann Montrell Washington, Connell Powell, Nico Remeo und noch ein paar andere Namen, die irgendwie auffüllen. Wie ist dein Gefühl? Wir haben es vorhin schon gesagt. Hoffentlich kommt noch einer. Möchtest du die alle sehen? Also wir waren letztes Jahr, glaube ich, mit 7 Wide Receivern im Roster und das war eigentlich schon zu viel. Wenn man jetzt sagt, da kommt noch jemand, dann müsste man was cutten. Wen würdest du gerne noch sehen und wen würdest du wahrscheinlich eher cutten?
Naja, ich bin wirklich, wirklich richtig gespannt auf drei Personen, nämlich auf Kadarius Toneys Rolle, auf Sky Moores Rolle und auf Justin Ross Rolle. Ich glaube, wir werden nicht alle drei wiedersehen, sondern da wird, glaube ich, was passieren. Und da wird auch das Leistungsprinzip wahrscheinlich entscheiden müssen, wenn wir ehrlich sind. Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, wenn dann noch jemand aus dem Draft kommt. Und da kann man fast davon ausgehen, dass die Chiefs einen Wide Receiver picken werden, ob das jetzt in der ersten Runde ist oder später. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall definitiv noch was passieren. Und ja, du hast ja auch noch die Richie James-Rolle, die eigentlich ja gefühlt irgendwie besetzt werden müsste. Ich würde mal sagen, die vierte Position jeweils auf allen Wide-Receiver-Positionen, sind halt Spieler, die sich eben letztes Jahr im Camp bewiesen haben oder die undrafted Free Agent waren und auch genauso wird es dieses Jahr auch laufen. Man wird wieder ein Camp haben und dann wird man wieder gucken, gibt es da Potenziale von Spielern, die sich dafür irgendwie eignen. Also ich bin wirklich, wirklich richtig gespannt, wie es mit besonders Kadarius Toney und Sky Moore weitergeht. Bei Justin Ross weiß ich nicht, ob sie nochmal Gnade walten lassen oder ob er auch wirklich durch die harte Mühle gehen muss. Aber ich glaube, bei Toney und bei Moore ist die Geduld am Ende. Daniel, wie siehst du das?
Ich glaube, es sind wirklich, wirklich verschiedene Spielertypen. Kadarius Toney, oh, ich kann mir vorstellen, dass der auch rausfliegt, weil der sich einfach von der Einstellung her nicht richtig gezeigt hat. Sky Moore, ich glaube, dem geben sie noch eine Chance, ein Jahr. Ich glaube, wir sehen auch nicht alles, was der im Training macht oder wie es da aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal eine Möglichkeit bekommt. Justin Ross, glaube ich, darf nochmal auf Probe mit ins Camp. Muss sich da beweisen, muss zeigen, dass er jetzt abliefern kann. Und mal gucken. Ansonsten, also ich... Justin Watson, glaube ich, ist als Wide Receiver 4 oder 5 völlig in Ordnung, aber mehr auch nicht. Ich habe darüber nachgedacht, Mecole Hardman, will man dem noch einen Deal geben? Ich weiß nicht. Ich tue schwer. Ich glaube, Mahomes sieht da eben immer, der kennt das System, der fühlt sich ja wohl, der weiß genau, wie es funktioniert. Hat ihn einfach den letzten Ball im Super Bowl gefangen, muss man auch einfach festhalten. Aber vielleicht ist es auch gerade da dann ganz gut, mal einen Cut zu machen, dass das so positiv beendet ist, ist vielleicht einfach auch ein Segen. Ich tue mich so schwer, was für Namen sind noch beim Wide Receiver-Geschichten jetzt da? Wollen wir OBJ wirklich nur, ich glaube, für einen ganz günstigen Deal? Also, ich glaube, dem kannst du einen 3 Millionen und plus Boni, aber der wird eher 10 Millionen plus Boni haben wollen. Wenn den für den Preis die Dolphins jetzt nehmen, wo er gerade einen Besuch hat, bin ich sehr happy. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was für Namen mich da noch irgendwie antören. Tyler Boyd. Der hat mal 2018, 2019 1000 Yards Seasons gemacht, bevor eben T. Higgins und Jamar Chase da waren. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so richtig. Das ist mir wahrscheinlich zu teuer. Dann nochmal so einen Namen wie Isaiah Hodgins. Könnte geil sein, weil er eben so dieser Ex-Receiver-Typ ist. da ist so qualitativ ist er nicht gut. Der ist eben 25 Jahre alt bei den Giants in irgendeiner Form in einer schwierigen Situation gewesen. Das wäre so jemand, den könnte ich mir vorstellen, den wirft man nochmal rein, guckt dann, was da raus wird. Aber es ist eben auch so ein, leider Gottes, so ein Verschlimmbessern, das ist dann wieder so ein Richie James, Kadarius Toney Typ. Man guckt, was draus kommt. Ich weiß nicht, ob man sich damit nicht noch mehr Themen macht, als wirklich Themen zu lösen. Aber Isaiah Hodgins, auch vielleicht sogar als Punt- und Kickoff-Returner, könnte ich mir durchaus vorstellen. Lass uns nachher nochmal über den Draft reden, was da kommen könnte. Da bin ich noch sehr unentschlossen, was da passiert. Ich falle aber langsam raus mit Wide Receiver in Runde 1. Tight End. Travis Kelce, Noah Gray, Irv Smith Jr. und Isaiah Gathings. Wir spielen ja nun sehr oft mit 12 oder 13 Personnel. Reichen dir diese vier Titans? Würdest du da gerne noch was sehen?
Nee, reichen nicht. Also ich glaube, wir müssen da schon auch nur ein, zwei Optionen haben. Das braucht diese Offense eben auch. Und in der Tiefe war es immer ganz gut, wenn man dann nochmal Optionen hatte. Besonders wäre das auch gut, wenn das eben auch Titans sind, die eine Red Zone Option wären. Weil ich glaube, da kannst du nochmal mit einer anderen Körpermasse ein bisschen mehr machen. Und da ist es eben auch wichtig, sich durchzusetzen, wenn nicht mehr so viel Wiese vor der Nase ist. Und deswegen wäre das schon gut, wenn wir nochmal ein paar Optionen hätten. Ja, der Teil, den man sich hätte holen können letztes Jahr im Draft, der ist dann leider nicht mehr da. Der designierte Nachfolge für Travis Kelce. Das wäre jetzt echt eine gute Option gewesen.
Jetzt Sam LaPorta.
Dann hätte man nur noch eine Option vielleicht gebraucht, aber so ist das. Vielleicht ist da im diesjährigen Draft was dabei, den man sich holen könnte und der da annähernd dran kommt, sage ich jetzt mal.
Definitiv. Ich glaube, und das ist dann vielleicht jetzt mal einmal eine Message, die wir hier rausgeben können. Unser größtes Problem aktuell ist die O-Line. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber wir haben auf dem Left Tackle nur Vanya Morris und Chu Godrick, der als IPP-Player aus Nigeria zu uns gekommen ist. Keine Ahnung, wo der gerade steht. Vanya Morris hat so Licht und Schatten gehabt, war okay, aber war noch nicht das Gefühl als Starter. Keine Ahnung, ob man sich dahin entwickelt. Ich glaube, wir brauchen einen Left Tackle in irgendeiner Form. Wir haben Joe Thuney als Guard, haben Creed Humphrey als Center, haben da eigentlich keine richtigen Backups, vielleicht noch Mike Caliendo, aber eigentlich fehlt uns ein Backup dafür. Und bei Joe Thuney, der wird einfach weiterhin unfassbar teuer, mal gucken, wie er jetzt aus der Verletzung rauskommt. Aber wir brauchen einfach eine Nachfolge für Thuney. Creed Humphrey, glaube ich, werden wir lange noch halten. Und Trey Smith ist auch die Frage. Ich glaube, der müsste nächstes Jahr verlängert werden. Ist die Frage, wollen wir das und wie geht's weiter? Javon Taylor verdient unfassbar viel Geld auf Right Tackle. Ist so. Lucas Niang hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt, aber uns fehlt eigentlich die totale Tiefe in den ganzen O-Lines. Und Nick Allegretti ist gegangen, aber insgesamt haben wir da einfach auch keine Draft-Picks hinliefern können. Vanya Morris vielleicht mit Abstrichen. Ich glaube, dass der Draft eigentlich sehr im Lichte der O-Line stehen wird und wir sowohl innen mit einem Left-Guard, vielleicht sogar einem Right-Guard und einem Left-Tackle eigentlich was machen müssen. Möglicherweise reicht das nicht und wir müssen auf jeden Fall nochmal vorher uns was in der Free Agency holen. Aber das ist die Position, die mir gerade am meisten Bauchschmerzen in irgendeiner Form bereitet. Weil das sieht erstmal okay aus, aber so richtig geil sind wir da gerade nicht aufgestellt.
Nee, die Tiefe fehlt halt eben, du hast es schon gesagt. Und da brauchst du bloß ein- oder zweimal jemand verletzen und dann hast du den Salat. Ich meine, Joe Thuney war eigentlich ja auch die personifizierte Konstanz und dann plötzlich kam die Verletzung und dann war es das dann eben. Und jetzt ist eben Nick Allegretti weg als jemand, der quasi drei Positionen in der Line spielen konnte, nämlich beide Guard-Positionen und den Center. Als Center könnte man noch Austin Reiter relativ spät holen. Der ist ja auch immer so ein Kandidat, der dann wieder zurückkommt. Man muss halt eben aber auch aufpassen, weil auch andere Teams versuchen, ihre O-Line in der Tiefe aufzufüllen. Und da sind dann eben solche Spiele auch sehr beliebt. Insofern sollte man da auch die Augen und Ohren offen halten. Und es ist ja aber die gute Nachricht, dass der Draft sehr gespickt ist mit O-Line-Talenten. Und wir müssen da wirklich auch in die Zukunft schauen. Humphrey wird irgendwann verlängert werden müssen oder eben nicht. Also da muss man sich Alternativen anschauen und eben die Guard-Geschichten, Joe Thuney, Trey Smith, die werden halt, also Thuney ist ja dieses Jahr schon der zweite in der Reihe, was den Cap-Hit angeht. Insofern, den kann man nächstes Jahr definitiv nicht mehr bezahlen und dementsprechend müssen wir da nachlegen, müssen da eine Alternative haben und dementsprechend auch bei Trey Smith das Gleiche. Für Vanya Morris, glaube ich, braucht man auch noch mal eine andere Rolle. Also der kann ja, glaube ich, Swing-Tackle spielen, also beide Positionen, aber es wäre schon ganz gut, wenn man nochmal einen hätte, der das ebenfalls kann, weil dann kann man sich ein bisschen rotieren, sollte sich eine Position dann eben verletzen, weil Jawan Taylor, das hatten wir letztes Jahr mal gemutmaßt, weil es irgendwie auch so kommuniziert wurde, wollte man ja mal als Left-Tackle einarbeiten und ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Blendgranate, um dann eben im Draft woanders hinzukommen, was dann nicht so ganz funktioniert hat, aber zumindest mal ist es jetzt klar, er spielt Right-Tackle und der wird auch, glaube ich, in seinem Leben, wenn es nicht hart auf hart kommt, nichts anderes machen. Aber insofern wäre das schon ganz gut, wenn man sowohl auf der Tackle-Position als auch bei den Guards als auch im Center schaut, was der Draft so hergibt. Und ich mache mir da ehrlicherweise nicht so große Sorgen, weil das wurde schon von diversen Experten prognostiziert, dass da sehr große Tiefe da ist. Aber wir müssen sie halt kriegen. Das wäre ganz gut.
Das stimmt, ganz genau. Ich glaube, da kann man nicht viel hinzufügen. Vielleicht noch ein Name, den man in der Free Agency sich holen könnte, der Offensive Guard war letztes Jahr bei den Raiders, Greg Van Rotten, wäre ein möglicher Spieler, hat wirklich in der Interior O-Line gut gespielt. Wenn der jetzt nochmal mit, ich weiß gar nicht, 34 oder so, wie alt er ist, Bock hat auf eine Saison Backup, dann wäre das, glaube ich, eine richtig gute Option. Gucken wir mal, was passiert. Das war die Offense. Lass uns kurz noch über die Defense sprechen. Defensive Tackle war immer so ein bisschen die Angstposition, wo wir echt nicht gut aussahen. Jetzt haben wir mit Chris Jones, Derek Nardi, Tershawn Wharton, Mike Pennell, Isaiah Bucks, der von den Lions gekommen ist, Matt Dickerson, Neil Farrell. Ich glaube, Defensive Tackle sieht wieder ganz okay aus, oder? Da würde ich nichts mehr reinsetzen.
Defensive Tackle hat sich deutlich gemacht und war dann ja eine große Baustelle, bevor klar war, was passiert mit Chris Jones. Und da haben wir jetzt wirklich alle, die man irgendwie wollte, wieder zurückgeholt und eben auch die guten Veteran-Deals gemacht. Und kann man sagen, das ist jetzt wirklich, sieht ordentlich aus und ich glaube, das würde ich jetzt auch mal dabei belassen, es sei denn, man hat noch irgendeinen Spieler, in dem man sich super dolle verliebt hat im Draft, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das wird dann, wenn dann, auch eher ein Projekt Richtung vierte, fünfte Runde, könnte ich mir vorstellen.
Ich freue mich auf Isaiah Bucks, der war gar nicht so schlecht bei den Lions, dass der sich jetzt entwickelt und reinkommt, hat seinen Super Bowl Ring schon mitgenommen, aber jetzt kann er vielleicht auch mal auf dem Platz zeigen, was er kann. Lass uns zu Defensive End gehen. Auf der einen Seite George Karlaftis, vielleicht als Backup Felix Anyodike Uzama. Auf der anderen Seite Charles Omenu, der wird aber noch brauchen. Der wird nicht zu Saisonbeginn direkt fit sein. Und dann dahinter eigentlich nur BJ Thompson. Defensive End fehlt uns doch auf jeden Fall noch einer, vielleicht sogar zwei Spieler. Wir haben noch Malik Herring, Truman Jones, Jordan Smith. Alles Namen, die wahrscheinlich die meisten Fans nicht kennen.
Nee, da fehlt ganz klar die Tiefe. Und ja, es gäbe ja noch einen, den Kollegen Michael Denner, der hat ja 4 Jahre in Kansas City bereits verbracht, hatte auch 2023 eine große Rolle gehabt und kann auch ordentlich was machen. Aber der ist immer noch Free Agent. Und wir haben ja eigentlich prognostiziert, dass er einen großen Deal kriegt, weil er eben diese Kalen Saunders-Rolle hatte. Also er hat plötzlich performt und dann war er eben zu teuer für die Chiefs. Aber bei Danner ist es, glaube ich, jetzt ein Problem. Er ist kein Unterschiedsspieler auf allerhöchstem Level, der einen Spitzendeal rechtfertigen könnte oder würde, aber ist eben auch deutlich besser und auch jünger als eben diese übliche Gattung von Spielern, die routinemäßig diese Einjahresdeals unterschreibt und dann von Team zu Team tingelt. Also das macht ihn wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen übersehbar für Teams, die erst vielleicht sogar nach dem Draft erst hier bei Bedarf in der Tiefe auffüllen. Und ich glaube, das würde ihm auch gar nicht gerecht irgendwie. Also vielleicht sogar ein gutes Zeichen für die Chiefs, dass sie da nochmal mit fortschreitender Dauer eine Vertragsmöglichkeit platzieren würden, weil Bedarf ist da. Also hast schon gesagt, Menu, Kreuzbandverletzung, weiß man nicht, wann der wieder da ist. Du hast Karlaftis logischerweise gesetzt, aber dahinter eben, wie ist die Rolle von Felix Anudiki Uzama? BJ Thompson war letztes Jahr, glaube ich, Rotationsspieler. Also auch das ist so eine Position, da hat man tatsächlich wirklich noch Bedarf.
Ja, es ist ein bisschen die Frage, was sind denn die anderen Spieler, die da drumherum laufen? Ich glaube, es geht gerade einfach aktuell darum, dass die Teams darauf warten, dass die Preise fallen. Das wird wahrscheinlich erst nach dem Draft so richtig losgehen. Aber da kann man dann einschätzen, was für Need hat man noch, was für Spieler hat man gefunden und wie kann man da in irgendeiner Form weiter reingehen. Mein Gefühl ist, der wird noch eine ganze Zeit lang available bleiben und nicht sein, weil alle Seiten sich angucken, was ist die beste Möglichkeit, mit der wir da jetzt reingehen können. Ja, wäre ganz gut, wenn er wieder bei uns landen würde. Ist, glaube ich, von den Fans her der meist gewünschte Resign, den es gerade noch gibt. mal neben Sneed, aber das wäre schon wirklich interessant und spannend. Lass uns gerne weiter reingehen und über Linebacker reden. Drew Tranquill, Nick Bolton, Leo Chanel sind die Starter aktuell. Cole Christensen, Cam Jones, Jack Cochran werden die Backups. Mit dem Abgang von Willie Gay würde ich da mindestens einen noch gerne sehen. Wie siehst du das?
Definitiv. Also einen, der vielleicht auch so ein bisschen variabel ist, der in der Tiefe was machen kann, wäre schon gut. Ich denke mal auch, dass die Chiefs in den Camps da sich verstärkt umschauen werden. Wer passt da in der Tiefe rein? Wen kann man da reinsetzen? Wer ist dann vielleicht auch mal so ein Rohdiamant, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte? Also ich glaube, das ist eine Position, das mögen die Chiefs ja auch sehr gerne, Linebacker sich da reinzuholen. Insofern bin ich gespannt und sehe ich auch definitiv, dass da was passieren wird.
Ein Free Agent, der interessant sein könnte, Isaiah Simmons, kommt eben aus der Nähe von Kansas City, nicht weit weg, kennt die Gegend und wurde bisher, also hat einfach in der NFL bisher eigentlich nicht angekommen, weil er irgendwie weder Fisch noch Fleisch ist, habe ich das Gefühl. Also keiner weiß so richtig, wie er ihn einsetzen soll, hat aber schon 5 Sacks, 7 Tackles for Loss, 10 Pässe verteidigt. 3 Forced Fumbles, 2 Recoveries. Der hat schon ganz gut was geschafft in den letzten 2 Jahren. Aber eigentlich ist er mit 25 als Hybrid immer noch nicht so ganz klar, wo er hingeht. Und eigentlich schreit der nach Steve Spagnuolo. Und das wäre auf jeden Fall jemand, Isaiah Simmons, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte bei uns im Linebacker-Core.
Ja, mit dem Alter, 25, das ist auf jeden Fall etwas, das kann man definitiv machen. Die anderen sind alle teilweise 28, 30, 31. Also ich glaube, das ist dann nichts mehr für weit vorne.
Es ist eben ein bisschen die Frage, wo er, weil er was er haben möchte, was er sozusagen verlangt, aber der hat ja bisher nicht viel Geld bekommen. Also der wurde jetzt rausgenommen bei den Giants, hat da nicht ansatzweise so viel Geld verdient, wie er wahrscheinlich hätte verdienen können. Und muss mal gucken, wie der sich weiterentwickeln kann. Ja, lass uns gerne weitergehen. Und zwar haben wir schon drüber geredet, Defensive Backfield, Justin Reed, Brian Cook als Safeties, Jamari Connor, Deon Bush, Nazee Johnson, der noch verletzt ist, der aber wahrscheinlich einer der spannenden Kämpfer und auf Cornerback, Sneed, Joshua Williams, Nick Jones und auf der anderen Seite Trent McDuffie, Jalen Watson, Eko Boydoe. Für mich wirklich nur noch, also es kommt ein bisschen auf die Sneed-Signing an, ansonsten ist für mich das Defensive Backfield mehr oder weniger gesetzt.
Ist richtig, also wenn da nichts mehr verletzungstechnisch passiert, also bei Johnson war es ja auch extrem ärgerlich, dass der kurz vor Beginn des letzten Jahres sich da verletzt hat und dann eben auch komplett raus war. Brian Cook ja dann auch irgendwann während der Saison dann verletzungsbedingt komplett raus gewesen. Also da wäre es denen zu gönnen, dass die wirklich eine verletzungsfreie Saison spielen können und auch eine verletzungsfreie Vorbereitung. Das ist ja auch immer so eine Sache, die extrem ärgerlich ist, wenn man sich dann in der Vorbereitung dann die Verletzungen zuzieht. Aber ja, da sehe ich tatsächlich auch nur noch was in eine ganz tiefen Position. Spieler, die halt eben auffüllen, den Roster, dass da dann aufgebläht wird auf die 90 Mann und man dann eben die Positionskämpfe hinten auf der dritten oder der vierten Position eben hat. Aber so vorne ist da eigentlich alles gesetzt unter normalen Umständen.
Ganz genau, so ist es. Ich glaube, im Special Teams müssen wir gar nicht so viel reden. Harrison Butker, Punt-Gott Matt Reiser als Punter und Holder. Ein bisschen Returner, glaube ich, wird sich eher ein bisschen im Camp darstellen. Aber ich glaube, so habt ihr ein ganz gutes Gefühl, wo stehen wir gerade. Es gibt noch ein paar Signings, aber der Kader sieht schon mal von der O-Line abgesehen aus wirklich wieder gut aus. Besser als im letzten Jahr von meinem Gefühl her. Gerade mit Marquise Brown in der Offense mit da. Also man muss sich keine Sorgen machen. Das sieht alles sehr, sehr solide aus und mit klaren Needs. Vielleicht auch einen ganz kurzen Blick Richtung Draft. Du hast dich aber noch nicht so viel damit beschäftigt. Hast du noch Fragen, wie du es aktuell sehen würdest im Draft?
Ich finde es ganz amüsant, dass jetzt die Draft-Reihenfolge, ich glaube ab Pick 4, schon mindestens zweimal angepasst wurde, weil die Liga einen Compensatory-Pick falsch eingeschätzt hat. Und jetzt auch, es kann auch wieder was passieren. Also es ist ja wieder in der Diskussion habe, teilweise Teams sich zu früh mit bestimmten Spielern kommunikativ ausgetauscht haben. Da guckt die Liga immer sehr genau drauf und entzieht dann eben Picks. Den Dolphins ist das beispielsweise mal passiert, weil sie Tom Brady kontaktiert haben, obwohl sie das gar nicht gedurft hätten zur damaligen Zeit, als er noch gespielt hatte. Also da ist es eben immer noch nicht so ganz klar, welche Reihenfolge ab einer bestimmten Runde dann eben ansatzweise ist. Momentan hat sich das zweimal wieder geändert. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Und ansonsten, ja, also gefühlt bin ich gerade noch so ganz weit weg vom Draft. Das wird sich aber ändern. Und wir werden uns auch hier im Podcast intensiv mit dem Draft beschäftigen. Aber Daniel, du hast ja vielleicht schon mal das ein oder andere geschaut, den Combine verfolgt. Erzähl uns doch mal mehr. Was ist so aktuell dein Gefühl für die erste Runde mit Pick 32, wenn die Chiefs on the clock sind, sozusagen? Wen holen sie denn dann da?
Na, es ist ganz spannend. Es gibt ja immer diese Top 30 Visits. 30 Spieler dürfen sich mit den Chiefs, wenn die Chiefs das wollen, treffen. Die haben drei Spieler bisher getroffen. Das ist einmal der O-Lineman Christian Mahogany. Nicht Mahogany, sondern Mahogany.
Wo wir wieder bei komplizierten Namen sind.
Passt der so gut da rein vom Boston College. Der passt relativ gut so vom Körperlichen in den Wunsch der Chiefs auf der Position. Sie haben sich den Oregon State Wide Receiver Anthony Gold angeguckt, der jetzt auch eher weiter hinten in den Runden ist, und Marshawn Neeland. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele von diesen Top 30 wird es die Chiefs am Ende auch sein, mein Tipp für einer von den dreien wird hinterher bei uns im Team spielen. Also es sind schon immer vier, fünf, kommen noch an, wie viel wir draften, die dann am Ende aus dieser Top-30-Liste kommt. Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, was da passiert. Marshawn Neeland, Defensive End. Also wir haben, glaube ich, Defensive End Need, wir haben eine O-Line Need und wir haben bei Wide Receiver noch was. Das sind so für mich in den ersten 3-4 Runden auf jeden Fall die Positionen, die wir eingehen würden. Ohne Marquise Brown, mit dem Wide-Receiver-Problem der letzten Jahre, haben wir immer gesagt, da müsste eigentlich ein Wide-Receiver in der ersten Runde kommen. Und da gibt es schon wirklich, wirklich tolle Kandidaten. Ist die Frage, ob die was da zu uns fällt. Aktuell muss ich ehrlicherweise sagen, befürchte ich eher, dass wir woanders hingehen. Ich glaube aber, die Wide-Receiver ist die interessanteste Positionsgruppe. Deshalb gehe ich mal durch. Marvin Harrison ist wahrscheinlich der beste Spieler mit Caleb Williams in dem ganzen Draft, der wird spätestens an Position 4 gehen. Malik Nabers, auch sensationell. Rome Oduns, auch super. Und dann geht es ein bisschen los, dann könnte es interessant werden. Dann kommen Spieler, diese drei Spieler sind wirklich klasse für sich. Da werden wir auch keine Chance haben, ranzukommen. Die gehen in den ersten 10 Draftpicks weg. Und danach wird es spannend, weil da gibt es so eine Gruppe, die relativ ähnlich ist und die alle so ab 15 bis 32 in völlig wirrer Reihenfolge gesehen wird. Also die könnten alle zu uns fallen. Brian Thompson Jr., der ist eben wirklich der typische Ex-Receiver. Groß, ist schnell, kann sehr, sehr stark die Sideline runterlaufen, kann aber auch wirklich im Duell einen Verteidiger, einen Cornerback schlagen. Das ist wirklich, also Brian Thompson Jr. ist für mich ein sehr kompletter Wide Receiver. Dann haben wir die beiden Kollegen aus der University of Texas, die sind, glaube ich, am meisten bei uns irgendwie im Gespräch. Auf der einen Seite Adonai Mitchell, der unfassbar flüssig läuft, gerade in der Red Zone unfassbar stark ist. Und der wäre auf jeden Fall ein Typus Wide Receiver 1, würde ich hundertprozentig sofort nehmen. Und der andere, der wird zwar oft schlechter gesehen, aber durch seine Geschwindigkeit aufgefallen, Xavier Worthy, der den Rekord im Combine in Geschwindigkeit geschlagen hat. Und der kann eben im Gegensatz zu einem Ross, den wir ja alle kennen, vor ein paar Jahren wurde vor Patrick Mahomes gedraftet, der kann auch einen Ball fangen und ist da, glaube ich, unglaublich interessant, wie der sich in der NFL entwickelt. Wäre auf jeden Fall ein Typus Legion of Speed, Legion of Zoom, der hundertprozentig zu den Chiefs passen würde. Und dann gibt es eben so ein paar Spieler, und da merkt man dann auch, wie interessant diese Klasse ist. Ladd McConkey, das ist so ein richtiger Jump-Ball-Receiver, der unfassbar stark ist, der unfassbar krass einfach auch seinen Körper einbringt, ein richtiges Freak-Talent, den finde ich total spannend. Ich habe das Gefühl, wir haben den Typus mit Rishi Rice schon so ein bisschen, aber gucken wir mal, was da passiert. Troy Franklin von Oregon, der ein bisschen untergeht, ist aber auch wirklich ein spannender Spieler. Roman Wilson ist da schon so wirklich, jetzt gehen wir in die zweite Runde irgendwo rein. Keon Coleman, wirklich ein Top-Athlet, unfassbar explosiv, geiler Burst, geiler Top-Speed, und dem fehlt so ein bisschen die Beweglichkeit, aber vielleicht braucht er das auch gar nicht. Der ist eben auch erst 20, die sind alle super jung teilweise. Also da sind einfach unfassbar viele, fast in die dritte Runde reingehen, Wide Receiver. Und ich glaube, also so jemand wie Xavier Leggett könnte ich mir zum Beispiel auch super gut vorstellen bei den Chiefs. Der ist vielleicht auch nicht so der ganz krasse Route Runner, ist aber einfach von seinem Build, von seiner Geschwindigkeit her sehr, sehr gut. Also du siehst das schon, da sind locker 10, 15 Wide Receiver, die gut sind. Adrian Franke hat gesagt, dass er, seitdem er sich den Draft anguckt, noch nie so eine gute Wide Receiver-Klasse gesehen hat. Ich glaube, wir werden nicht in der ersten Runde picken, weil das Talent ist so breit, ist so tief, dass es eher so zweite, dritte Runde ist, wo wir auf Wide Receiver gehen. Und ich meine, Rashee Rice ist ein gutes Beispiel dafür, dass man damit auch sehr erfolgreich sein kann. Und viele andere Top-Receiver, die nicht in der ersten Runde gegangen. Justin Jefferson nicht in der ersten Runde gegangen und ganz, ganz viele andere. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir erst später Wide Receiver picken werden, was aber nicht schlimm ist.
Ja, das wird nochmal eine ganz spannende Kiste. Da werden wir uns auch ausführlichst hier im Podcast mit auseinandersetzen. Mock Drafts machen, euch einzelne Positionsgruppen für den jeweiligen Need der Chiefs vorstellen. Ich glaube, da fangen wir schon mal nächste Ausgabe mit an. Es gibt ja jetzt dann auch immer wieder Draft-Guides, die rauskommen und dann eben diese Fülle der Spieler abbilden. Und da gehen wir ein bisschen tiefer für euch rein. Dann könnt ihr euch auch die mal anschauen. Wir machen dann auch die Tapes, wenn es die gibt, verlinken wir euch dann gerne in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da auch mal entsprechend ausführlich mit auseinandersetzen. Und da gehe ich fest davon aus, dass wir da auch immer einen schönen Newsletter dazu zusammenbauen werden, damit ihr das dann auch nochmal nachlesen könnt. Auch das wird wieder passieren Richtung Draft. Seid da versichert.
Genau, nur mal vielleicht die anderen Positionen, Defensive End, Defensive Tackle, da bin ich nicht so richtig happy mit allem, was da bei uns landen könnte. Von daher lande ich bei zwei Positionen, die ich schön finden würde. Die eine, die sehr unwahrscheinlich ist, aber ich finde Jatavion Sanders, den Tight End, super interessant. Das ist für mich so ein bisschen der Sam LaPorta des diesjährigen Drafts. Danach gibt es auch ein paar andere, die noch ganz gut sind. Kate Stover, Theo Johnson, alleine 6'6 groß, also der ist fast 2 Meter groß, wär spannend. Aber die Position, wo ich dann wirklich eigentlich damit rechne, ist, dass wir einen Tackle nehmen. Joe Alt, der Sohn von einem unserer ganz großen Legenden, können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen bei Legends of Arrowhead, der wird weg sein. Aber danach ist das eine Tiefe, das ist unfassbar. Also wenn ein Spieler mir auswählen könnte, den ich sehr, sehr schön bei mir vorstellen könnte, wäre Olumuyiwa Fashanu. Marius, wir freuen uns wieder, auch so ein schöner Name. Der passt gut
da
zu uns.
Da sind wir wieder.
Der ist einfach unfassbar jung, der ist jetzt 21, ist wirklich talentiert und wenn der da ist bei uns, dann müssen wir ihn einfach nehmen, weil damit hätten wir einen Tackle für die nächsten Jahre wirklich jung. Erste Runde hilft da, weil du einfach die 5-Jahres-Option auch noch wählen kannst. Das wäre schon ein smarter Pick. Es kann sein, dass der nicht mehr verfügbar ist. Also auch darum geht es ja an 32 dann relativ viel. Aber also da ist in diesem Draft ist richtig, richtig gut was drin in verschiedenen Positionen. Wo nicht so viel drin ist, das kann ich direkt sagen. Guard ist jetzt nicht so talentiert. Aber ja, ich glaube, das wird ein wahres Fest Ende April und wir werden, glaube ich, noch ganz, ganz viel dahin machen.
So ist es. Also wer jetzt schon Bock bekommen hat, es dauert noch ein bisschen. Also 25. April ist die erste Runde, 26. die zweite und die dritte und am 27. dann 4-7. Also da habt ihr dann einiges zum Vorfreuen und wir werden das auch entsprechend begleiten hier im Draft. Vielleicht nochmal kurz, was steht demnächst an? Also jetzt in 2 Tagen ist es, glaube ich, dann das jährliche League-Meeting. Eins davon, da kommen eben die Owner zusammen, die GMs, die Headcoaches und auch Vertreter der NFL. Da werden über Austragungsorte für kommende Drafts gesprochen, über Super Bowls, die noch zur Abstimmung stehen und über eben auch mögliche Regeländerungen. Und für diese ganzen Regeländerungen wurden Sachen eingereicht. Da braucht es dann immer die Zustimmung von 24 der 32 Eigentümer. Einige werden möglicherweise auch erst zur späteren Prüfung beim nächsten Treffen vorgelegt. Das findet dann in Nashville statt im Mai, 20. bis 22. Und ja, da kann sich auch noch ein bisschen was ändern, was diese Vorschläge angeht, bevor sie dann eben auf der Sitzung im Mai genehmigt werden oder eben nicht. Das sind zumindest jetzt die Owner Termine, dann wie gesagt, kommt der Draft.
Eine Entscheidung ist schon durchgerutscht, oder? Den Tush-Push wird es weiterhin geben.
Den Tush-Push wird es weiterhin geben, so ist es. Genau, da hat sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das dass das abgeschafft werden sollte oder wie die genaue Formulierung war, aber auf jeden Fall wird es weiterhin diese Möglichkeit für dieses Play geben, da freut man sich in Philadelphia.
Na, ich bin gespannt, ob das ohne Jason Kelce überhaupt
wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist das der Baustein gewesen, der den Tush-Push jetzt nicht mehr möglich macht.
Gut, sehr, sehr gut möglich. Genau, ansonsten unfassbar viele Regeländerungen, die da kommen. Was ich noch darauf hinweisen wollte, was wir auf jeden Fall machen, was können wir vielleicht mal posten diese Woche, ist so ein PFF-Mock-Draft-Simulation, um mal sagen, wen wir da sehen. Ich mache das einfach gerne, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was für Spieler bei uns landen könnten. Ist natürlich nicht wirklich Ich habe gerade so einen gestartet und so einen völlig absurden Spieler gekriegt. Der ist Rank 11, Jason Newton, ein Inside-Defensive-Lineman. Den würdest du holen, weil er einfach so ein unfassbar großes Talent ist. Aber auch da sieht man schon, ich habe relativ wenig Wide Receiver dafür, die sind alle weggegangen. Es ist schon spannend, was da so alles passiert. Übrigens, mein Lieblingspick wäre ein Cornerback, wenn Sneed nicht mehr da ist. Kool-Aid McKinstry, alleine für den Namen.
Ja, diese Namen, das ist, da muss man schon immer auch mal gucken.
Der Center, der wahrscheinlich früh gehen wird, heißt Jackson Powers Johnson. Ja, gut.
Ja, da sind immer starke Namen dabei. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir doch auch so zwei, drei, kriege ich aber jetzt nicht mehr zusammen, wer das nochmal genau war, wo wir uns auch einen abgefeiert haben. Also
Bixby, kann ich mich noch erinnern, Running Back.
Ja, Bixby, genau, so sieht es eigentlich aus. Der war definitiv mit dabei. Ja, also ihr seht, uns werden die Themen nicht ausgehen, auch wenn es jetzt in der Free Agency ein bisschen ruhiger ist, aber wir können ganz entspannt sein. Wir haben die großen Baustellen zumindest mal einigermaßen besetzt und der Draft, der bietet eben so viel Tiefe auf verschiedensten Positionen. Das macht dann auch nochmal doppelt Spaß, weil das ist ja so ein bisschen Roulette hier. Du weißt noch nicht, was du kriegst. Das weißt du erst ein Jahr später, zwei Jahre später, manchmal auch erst drei Jahre. Also je nachdem, welcher Spieler wie lange braucht und auch welches Team. Was man aber allerdings wissen kann, ist, dass teilweise die Chiefs eben auch Spieler jetzt schon im Auge halten und vielleicht erst in 4-5 Jahren aktiv werden, wenn dann der erste Vertrag durch ist und die dann eben das Team wechseln, keinen neuen Deal kriegen, weil das ist bei, glaube ich, auch Marquise Brown auch mal rausgekommen, dass der schon gedacht hätte, die Chiefs würden ihn draften, wenn sie denn die Chance bekommen. Also es war wohl schon seit damals Interesse da. Klar ist er ein bisschen früher weggegangen, als wir da picken konnten, aber nichtsdestotrotz, man merkt dann immer, wenn die Chiefs einen Spieler interessant finden, wenn sie den spannend finden, dann behalten die den im Auge und schauen eben auch, wann ist irgendwie die Möglichkeit da, den zu holen. Und ich finde, bei Brown zeigt sich das wieder, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber über Umwege kommt man dann auch nach Kansas City.
So ist es. Ich glaube, wir sind soweit durch. Danke dir, Marius, und du hast natürlich die Ehre, das hier zuzumachen.
Vielen Dank, Daniel. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Seht es uns nach, wenn wir nicht mehr die zweimal pro Woche kommen wie in der Regular Season. Aber ihr müsst euch natürlich auch wieder auf was freuen. Dementsprechend, Vorfreude ist die schönste Freude. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf allen Kanälen, auf denen das möglich ist. Wenn ihr das noch nicht macht, dann macht gerne die Glocke bei Spotify grün, bewertet uns. Wir freuen uns logischerweise über die vollen 5 Sterne und auch über persönliches Feedback, beispielsweise bei Apple Podcast. Da ist auch wieder eine neue 5-Sterne-Bewertung reingekommen von der Wurstkatze. Vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Ich lese mal gerne vor. Ein Muss als Chiefs-Fan, 3 sympathische Typen mit viel Herz und Seele. Auf in die nächste Super Bowl-Saison kann ich nur empfehlen. Für jeden Chiefs-Fan freue ich mich auf die Analysen und Einschätzungen in der neuen Saison von der Free Agency bis zum Super Bowl. Vielen Dank dafür, freuen wir uns natürlich auch, weil seit wir diesen Podcast machen, sind wir immer Super Bowl-Champion geworden. Insofern ist es quasi der Threepeat ist das große erklärte Ziel, nicht nur von den Chiefs, sondern auch von uns. Wie wir schon angesprochen haben, Newsletter, ganz wichtig, Richtung Draft wird das wieder eine ganz große Nummer. Deswegen, wenn ihr noch nicht dabei seid, newsletter.daskingdom.de/subscribe gibt es in der Standardvariante kostenfrei. Für 5 € im Monat kriegt ihr die Möglichkeit, uns einerseits zu unterstützen, andererseits könnt ihr uns natürlich auch exklusiv Fragen stellen, die beantworten wir gerne auch hier im Podcast. Ihr könnt uns natürlich aber auch immer gerne in die Insta-DMs sliden oder uns eine Mail schreiben, info@daskingdom.de. Wenn ihr eine Frage habt, dann beantworten wir die gerne. Wir machen wahrscheinlich auch nochmal Richtung Draft nochmal so eine Mailback auf und dann könnt ihr uns mit Fragen löchern. Und Daniel hat vorhin schon gesagt, WhatsApp ist in der Free Agency, in der Offseason der wichtigste und schnellste Das Kingdom-Kanal. Haben wir euch auch auf daskingdom.de in der Linksammlung verlinkt. Also kommt da gerne mal vorbei. Und für alle, die noch ein bisschen Geld ausgeben wollen, Richtung Ostern, es gibt Merchandise von uns im Shop der Footballerei. Gibt es eine Kollektion, Das Kingdom. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann direkt mal vorbeischauen. Auch das ist auf daskingdom.de verlinkt. So, und jetzt machen wir die Kiste hier zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch vorhabt nach dieser Podcast-Episode und sage, macht das gut, bis die Tage und Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! Whoa! I love those Chiefs!